Lesung aus dem Buch des Propheten Jesajas. So spricht Jahwe, der Herr: Soll das ein Fasten sein, an dem ich wohlgefallen habe, ein Tag, wo der Mensch sich kasteit, dass man wie eine Binse den Kopf hängen lässt und in Sack und Asche sich bettet? Darfst du das noch ein Fasten nennen und einen Tag des Wohlgefallens für den Herrn? Ist dies nicht ein Fasten, wie ich es liebe, das ungerechte Fesseln man löst, Bande der Knechtschaft sprengt, Gefangene in Freiheit lässt und jegliches Joch zerbricht? Besteht es nicht darin, dein Brot zu brechen dem Hungrigen und in dein Haus aufzunehmen, elende Obdachlose? Wenn du einen Halbnackten siehst, so sollst du ihn kleiden und dich nicht entziehen deinem Blutsverwandten. Dann bricht wie die Morgenröte dein Licht hervor, gar schnell geht voran deine Heilung. Deine Rechtfertigung geht vor dir her, deine Nachhut bildet der Glanz des Herrn. Wenn du dann rufst, gibt der Herr dir Antwort, wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen: Hier bin ich. Soweit die Worte der Lesung. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, 9. Kapitel, 14. und 15. Vers. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Jesus aber sprach zu ihnen: Können die Freunde des Bräutigams trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da ihnen der Bräutigam genommen ist, dann werden sie fasten. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Christen, ich weiß nicht, ob Sie mal darüber nachgedacht haben, was das Wort Fasten eigentlich etymologisch bedeutet, wo es herkommt. Mir scheint es nicht unwichtig zu sein, damit wir keiner Verwechslung zum Opfer fallen. Fasten kommt von Festhalten, gleich Beobachten, im Sinn einer rituellen oder religiösen Vorschrift. Daraus ergibt sich, nur Nahrungsenthaltung im Verfolg der Beobachtung einer rituellen Vorschrift ist Fasten, im Unterschied von Hungern oder auch Diät. Fasten ist allen Kulturen bekannt. Wir wissen aber auch, dass die lebensreformatorischen Bestrebungen auch der heutigen Zeit in ihrer Diät eine pseudo-religiöse Bedeutung sich anmaßen können. Das echte religiöse Fasten ist vollziehbar in Qualität und in Quantität. Das qualitative Fasten besteht im Verzicht auf bestimmte, heilige, tabuierte Nahrungsmittel. Zum Beispiel das Rind bei den Hindus. Oder besteht im Verzicht auf bestimmte, als unrein erklärte Nahrungsmittel, wie etwa das Schwein bei den Juden und bei den Moslems. Eine Sonderstellung nimmt ein die Abstinenz der Kirche an den Freitagen. Das quantitative Fasten besteht darin, dass man sich einschränkt oder auch total verzichtet in der Ernährung, in der Drosselung des körperlichen Energiehaushaltes und in vielen Zwischenmöglichkeiten bis hin zum Verzicht auf den geschlechtlichen Verkehr, bis hin zum Schweigen, zur Absonderung von den Menschen, und zwar immer in der Tendenz, dass das Geistige im Menschen, die Einsicht und der Wille, mehr freigelegt werden. Wo aus einer falschen anthropologischen Sicht, aus einer falschen Sicht des Menschen, dem Leib keine positive Bedeutung beigemessen wird, da kann auch ein freiwilliges zu Tode hungern als Tugendakt gelten. Eine besondere geistige Höhe, meine Zuhörer, erhält das Fasten dort, wo man die Einschränkung oder den Verzicht sich auferlegt, nicht nur um eine bessere, dem Menschsein mehr entsprechende Disponierung zu erreichen, sondern wo es geschieht, in Erinnerung an bestimmte Personen und bestimmte Tatsachen. So ist im Monat Ramadan den Moslems von der Morgen bis zur Abenddämmerung jegliche Nahrungsaufnahme und jeglicher Geschlechtsverkehr untersagt. Warum? Weil in der Nacht des Geschickes am 27. Ramadan Mohammed die Offenbarung des Korans erhielt. Hier dürfen wir schon vorausgreifend sagen, dass in diesem Sinn auch das Fasten am Aschermittwoch und erst recht das Fasten am Karfreitag ein Erinnerungsfasten ist an den Tod des Herrn, an unsere Erlösung. Ein zweites. Im Alten Testament ist die völlige Enthaltung von Speise und Trank vom Morgen bis zum Abend nachgewiesen, aber nur an dem einzigen gesetzlich vorgeschriebenen Tage des Jahres am großen Versöhnungstag. Und dort war dieses Fasten vorgeschrieben unter Todesstrafe. Aber zum Gemeindefasten im Alten Testament kam immer hinzu auch ein Gebets- und Bußgottesdienst. Denn das Alte Testament hat die klare Einsicht, ein Fasten hat vor Gott nur Wert, wenn es geschieht als Ausdruck der Bußgesinnung und verbunden mit der Liebe und der Gerechtigkeit den Mitmenschen gegenüber. Ein drittes. Im Neuen Testament, wir hörten es noch einmal vor 14 Tagen, fastet Jesus 40 Tage. Jesus hat sicherlich das allgemeine jüdische vorgeschriebene Fasten beobachtet, sonst wäre ja der Tadel, den die Jünger des Johannes und die Pharisäer heute in unserer verlesenen Perikope wegen des Nichtfastens an den freiwilligen Tagen, wie wir gleich hören werden, nicht verständlich. Im Neuen Testament wird interessanterweise außer diesem die Fasten Jesu, nur noch zweimal vom Fasten gesprochen, nämlich in der Apostelgeschichte im 13. Kapitel, da heißt es, als sie dem Herrn heiligen Dienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist in der Gemeinde zu Antiochien. Und ebenso im 14. Kapitel wieder in Antiochien, sie bestellten ihnen für jede Gemeinde Älteste, empfahlen sie unter Gebet und Fasten dem Herrn. Ein viertes. Zum Fasten gehören drei Dinge. Erstens, die Einschränkung der Nahrung unter den für das Stoffwechselgleichgewicht geforderten Wert. Zweitens, die Freiwilligkeit. Und drittens, als Ziel die leiblich-geistige Gesundheit. Fehlt eine von diesen drei Dingen, dann kann man nicht von Fasten reden, dann müsste man es Hungern nennen. Aber zu diesen drei genannten kann ein viertes hinzukommen, für uns bedeutsam, nämlich das religiöse Motiv. Denn im religiösen Fasten will der Mensch durch ein in sein leibliches Leben hineinwirkendes Tun sein geistliches Leben fördern. Und darum gehört eben zu allen großen Religionen auch das Fasten als Einübung in das geistliche Leben. Die falsche Weise, meine Zuhörer, den Menschen aufzuspalten in Leib und Seele, wie es in der Neuzeit geschieht und im 19. Jahrhundert aufkam, hatte zur Folge, dass das Fasten aus der Medizin ganz verschwand und auch im religiösen Raum immer mehr abnahm. Es ist sicherlich gut, dass die Kirche bei der allmählichen Befreiung des Christen aus tabuierten Vorstellungen das Fasten als Gebot beseitigt hat oder auf ein Minimum, nämlich Aschermittwoch und Karfreitag, eingeschränkt hat. Sicherlich spielen dabei eine wesentliche Rolle die Tatsache, dass wir in der modernen Industriegesellschaft leben, wo die Dinge alle ein anderes Gesicht bekommen als in der alten patriarchalischen Gesellschaft. Aber jetzt scheint mir ein bedeutsames freigelegt worden zu sein. Dadurch, dass das Gebot gefallen ist, dass sich keiner mehr jetzt ängstigen braucht von denen, die ängstlich sind, er würde unter Umständen eine Sünde oder sogar eine Todsünde begehen. Weil nun wirklich das Fasten können auf die Basis voller Freiwilligkeit gestellt ist, sollte jetzt jeder einsichtige Christ, der um die leibseelische Einheit des Menschen weiß, der Christ, der zudem aus dem Geiste des Evangeliums leben will, sich die Frage stellen, inwieweit ein sinnvolles Fasten, nicht ein Hungern, aus Gründen, die in seinem Glauben liegen und in der Verwirklichung der Nachfolge Christi nützlich und angemessen ist, ja vielleicht sogar im gegebenen Falle für einen Menschen notwendig sein kann, wenn dadurch seine gestörte leibseelische Ordnung wiederhergestellt wird. Noch ein Blick zurück zu den Juden nach der Gefangenschaft, nach dem Exil, kam der Brauch auf, neben diesem gesetzlichen einen Fasttag im Jahre freiwillige Fasten zu halten, und so fastete der fromme Jude zweimal in der Woche, das heißt also, er aß und trank nichts von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung. Und in diese Atmosphärik der damaligen Praxis hinein, in diese Atmosphäre hinein predigt ja auch der Täufer seinen Bußruf, und der Ernst seiner Predigt passt ganz dazu. Und daher auch die Frage an die Jünger, warum, Jünger Jesu, warum fastet euer Rabbi und fastet ihr nicht? Und Jesus lehnt das Fasten grundsätzlich nicht ab. Er hat es als fromme Übung anerkannt. Und so haben ja eben auch die ersten Christen gelegentlich, wie wir eben hörten, Fasttage gehalten. Jesus erklärt nur, warum seine Jünger jetzt nicht fasten, und er geht damit dabei aus von dem Bild, dem biblischen Bild der messianischen Zeit als der Zeit des Heiles, von dem Bild der Hochzeit. Hochzeit ist Freudenzeit, Freude ist aber auch das Kennzeichen der Gegenwart Jesu. Und Bußübungen wie das Fasten in der Gegenwart Jesu wären genauso wenig sinnvoll gewesen wie ein Fasten für Hochzeitsgäste. Diese Hochzeit ist ein Bild der messianischen Zeit, sagte ich eben, um in sie hinein einige Erinnerungen zu rufen. Matthäus 22. Kapitel, mit dem Gottesreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohne Hochzeit hielt. 25. Dann wird das Gottesreich 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegenzogen. In der Apokalypse des Johannes, der geheimen Offenbarung, lasst uns jubeln und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Gemahlin hat sich bereit gemacht. Aber wahrscheinlich sind diese Bilder des Neuen Testamentes schon grundgelegt im Alten Testament, wenn wir lesen beim Propheten Oseas: Dann will ich mich dir verloben, Jahwe, auf ewig. Will ich dich mir verloben nach Recht und Gebühr, in Güte und Liebe, will in Treue dich mir verloben, dass du mich als den Herrn erkennst. Wenn aber, meine Zuhörer, die Freude das Kennzeichen Jesu und der mit ihm angebrochenen Gottesherrschaft ist, dann steht Jesus damit allerdings im Gegensatz zu den Pharisäern und zum Täufer Johannes. Und so konnte das Wort gesprochen werden, Jesus, Matthäus 11, denn es kam Johannes, er aß nicht und trank nicht, da sagen sie, er hat einen Dämon. Es kam der Menschensohn, er aß und trank, da sagen sie, seht den Schlemmer und Säufer, den Freund von Zöllnern und Sündern. Und noch ein Wort Jesu und eine Haltung Jesu, die sichtbar wird in diesen Worten: Ich sage euch, im Himmel wird mehr Freude sein über einen Sünder, der sich bekehrt, als über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. Und bei Lukas 19 heißt es vom Zöllner Zachäus: Schnell stieg er herab und nahm ihn mit Freuden auf. Und bei Lukas 10, die 72 Jünger kamen mit Freuden zurück und sagten: Herr, selbst die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und Jesus: Doch freut euch nicht darüber, dass die Geister euch unterworfen sind, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. So geht es durch die Worte Jesu hindurch. Das Neue, das das Alte Testament und das auch die heidnischen Religionen nicht kannten, dass mit der Umkehr und der Buße und mit dem Fasten die Freude einhergeht. In dem Sinne, wie die Makarismen der Bergpredigt, die Seligpreisungen es sagen, in dem Sinne, wie Jesus seine Gleichnisse erzählt, wir sprachen schon vorigen Sonntag davon, Lukas 15, die verlorene Drachme, das verlorene Schaf und der verlorene Sohn. Fasten als Zeichen der Angst und der Trauer gilt bei Jesus nicht. Ja, in der Bergpredigt im 6. Kapitel im vorigen Jahr betrachteten wir diese Stelle, kehrt Jesus das Fasten sogar in sein Gegenteil um, wenn er sagt: Wenn ihr aber fastet, so schaut nicht finster drein wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, damit die Leute merken, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Hier wird ein bedeutendes für das christliche Fasten offenbar, meine Zuhörer. Das eine, dass wir es nicht heilsegoistisch tun können, um damit Verdienste vor Gott zu sammeln. Das zweite, dass wir es nicht tun, so dass es pharisäerhaft präsent wird. Und das dritte, dass wir den Mut haben, auf ein Fasten, das wir uns vorgenommen haben, zu verzichten, wenn dadurch die Rücksicht auf den anderen, die Menschenliebe im weiteren Sinne, verletzt wird. Denn diese anderen Werte des Glaubens, der Gottes- und der Menschenliebe sind mehr als ein Fasten. Aber dann, wenn wir das Fasten einbauen können in diesen oberen Bezirk der Liebe, dann ist es sinnvoll und wirkt sich dann nicht nur aus für uns als Einzelne, sondern weil wir ja als Einzelne niemals allein sind, dadurch, dass wir unseren leibseelischen Menschen in die Ordnung zurückrufen, und nicht das Leibliche über das Geistige, ich muss es schon einmal so sagen, herrschen lassen. Wenn wir so Menschen werden, die wieder zu sich gefunden haben, die dann modern gesprochen ihre Nervosität vielleicht sogar damit ein Stück verlieren, dann wirken wir ja damit hinein auch in unsere Umgebung, so wie es der Christ tun soll als einer, der zu sich gefunden hat und dann allerdings jenes bescheidene Licht sein darf, das den anderen womöglich beispielhaft ist. Nun, der Bräutigam ist uns genommen. Zwar lebt er in seiner Kirche unsichtbar, wir haben sein Wort, wir haben sein Sakrament, aber nach seiner Auferstehung, seiner Erhöhung zu Ostern und nach der Sendung des Geistes zu Pfingsten hat die Zeit der Aussaat begonnen und es säen beide, der Gute und der Böse, und sie werden säen, bis der Herr wiederkommt und die Hochzeit des Lammes gefeiert wird. In der Zwischenzeit ist die Zeit der Kirche, die Zeit des pilgernden Gottesvolkes, die Zeit, in der sich unser Leben abspielt. Und ich meine, in solcher Zeit müsste es für den einsichtigen Christen möglich sein, ohne kirchliche Vorschriften und ohne magische Begleitmomente, die allzu oft unchristlicher Herkunft sind, so zu fasten, wie es im Sinne Jesu ist. Ohne Aufhebens, in voller Freiwilligkeit, in der rechten Motivierung, mit dem Blick auf die hungernden und kranken Mitmenschen, aus Liebe zu dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, in der Freude des Jüngers Jesu, der weiß, dass die volle Entfaltung seiner christlichen Existenz in dem geordneten Zueinander von Körper und Geist nicht möglich ist ohne Verzicht. So wie Jesus es sagt, wie wir es hineingeschrieben haben in die Texte unserer Einübung in die Nachfolge Christi, wenn einer mein Jünger sein will, verleugne er sich selbst. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.